Aleluya. Halleluja! Jesus ist Sieger. Ja, ihm ist all Ehre. Es ist so gut, dass du heute Morgen da bist. Super, genial, sogar von Kanada. Ich selber bin auch in Kanada gewesen. Fearless Island, im Indianerreservat. Habe ich Indianer kennengelernt. Und dann habe ich den ersten Indianer, bin ich total ehrfürchtig gewesen und den ersten Indianer. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte, obwohl es ist eigentlich... Das ist ein eine grenzwertige Geschichte. Auf jeden Fall kommt ein Indianer zu mir und sagt, pull my finger, oder? Steckt er so den Finger mir an und sagt, ich soll jetzt am Finger ziehen, oder? Dann habe ich gedacht, das ist irgendein indianisches Ritual, oder? Ziehe ihn am Finger und der lässt voll einen fahren und lacht mich aus. Das war meine erste Begegnung mit einem Indianer. Aber ich hatte auch ganz, ganz starke Erlebnisse in Kanada. Ich bin nämlich als junger Christ eigentlich mehr oder weniger ausgewandert. Und meine erste Station war dann eben Thetis Island, das ist bei Vancouver Island. Und habe dort als Volontär arbeiten in einer Bibelschule. Und es war so cool gewesen. Und ich liebe Kanada von ganzem Herzen. Ich war nur einmal da, ein rechtes Zeitchen. Und dann bin ich mit dem Greyhound-Bus von Thetis Island, also von Vancouver, bin ich auf Toronto übergegangen. Das ist eine recht lange Fahrt. Und dort habe ich meine Kontaktlinse verschluckt. Weil, ja, das war auch eine ganz schlimme Geschichte. Und so habe ich doch ein paar Erinnerungen. Aber ich habe auch noch andere Erinnerungen und die erzähle ich euch auch gerne mal an Kanada. Es ist mega cool, haben wir wirklich Leute da aus Kanada. Und wir wissen ja, dass Kanada in Gott sehr grosses am Wirken ist. Dass es dort Bewegungen gibt, wo von Christen Gebetsbewegungen entstanden sind, die bis in die höchsten Regierungsränge hineingehen und dass Kanada dran ist, auch eine Transformation zu erleben. Und das ist wirklich der Hammer. Das ist mega cool. Ja, ja. Ah! Yeah! Mm. Wir sind in dieser Serie «Ordne deine Beziehungen». Und unser Kernvers, was darum geht, heisst, von Jesus Christus der Auftrag durch den Paulus gegeben, liebt eure Freunde, hasst eure Feinde. Nein. Hey, das ist mir genau das letzte Mal schon passiert, weißt du noch? Das sollte Römer 12 sein. Was heisst, so viel es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das ist unser Kernvers. Ich weiss nicht, wer mir den wieder reingeschmuggelt hat. Vielleicht ist das Thema noch nicht ganz abgeschlossen. Und wir sind als Church unterwegs in dieser Serie. Und ihr seht, wir sind einen Weg unterwegs. Wir haben angefangen, mit einem Störgefühl zu identifizieren. Bei uns selber gibt es Beziehungen, die wir angehen müssen, müssen Sachen ansprechen. Dann suchen wir natürlich zuerst einmal unseren eigenen Splitter. Das heisst, der Splitter in unserem Auge wird natürlich zum Balken, weil er so nahe ist. Ist klar, oder? Da sehe ich nichts mehr, so sehe ich viel. Das führt dann dort an, dass wir aufgefordert sind, zu vergeben. Restlos zu vergeben. Und Vergebung haben wir sehr streng und genau angeschaut, dass nämlich Vergebung nichts mit einem grosszügigen Herz zu tun hat, sondern Vergebung ist einfach die logische Pflicht, dass du vergibst aus zwei Gründen. Erstens mal, weil Gott dir vergeben hat. Und du wirst niemals einem Menschen können mehr vergeben, als Gott dir vergibt. Und zweitens geht es auch darum, dass ein Mensch, der nicht vergibt, trägt die Last durchs Leben. Und somit ist es Gottes Wille für dich, als sein Kind, dass er deine Last kann abnehmen kann und die Last fällt ab von dem Moment, wo du von Herzen vergisst. Vergebung ist eins, Feindesliebe geht noch weiter. Und das ist wirklich das inklusive Paket Feindesliebe, weil wenn du deinen Feind liebst, hast du ihm logischerweise auch vergeben. Was heisst ein Feind lieben? Ein Feind lieben kannst du daran definieren, dass du deinen Feind segnest. Und zwar nicht, oh Herr, segnen, dass er einsichtig wird, sondern segne du deinem Feind mit dem besseren Teil, als du von Gott bekommen hast. Das ist segnen. Und nur ein Mensch, der von Gott empfangen hat und zufrieden ist mit dem, was er bekommen hat, kommt in die Lage, dass er seinem Feind segnen kann mit dem noch grösseren Teil. Ich schaue euch meine Freunde an. Und ich sage euch, ich gönne euch, dass ihr noch schöner Leben habt als ich. Ich möchte, dass ihr noch mehr Segen habt in eurem Leben, als ich das darf haben von Gott. Warum kann ich das sagen? Weil ich angekommen bin beim Vater, weil er mich gesegnet hat. Ich habe keine Angst, wenn es jemand anderem besser geht, als mir schlechter geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist die Frage auftaucht, die habe ich auch erwähnt. Ja, was ist denn, wenn ich meinen Feind segne? Dann hat er ja noch mehr Power, um Sachen kaputt zu machen. Es ist so, wenn dein Feind gesegnet ist von Gott, dann ist er gesegnet in dem, dass er Jesus Christus erkennt. Weil dort ist alles Segen. Verstehst du jetzt? Also, segne deinen Feind, segne ihn jeden Tag. Lieb deinen Feind. Wenn du deinen Feind liebst, dann löst sich im Unsichtbaren ein Knopf und der nächste Schritt, Konfrontation, ist eingeleitet. Wir müssen, und da sind wir jetzt in der Position, schauen wir die Sache von Matthäus 18, wo wir angegriffen worden sind, wo uns Unrecht da ist, nachdem wir den ganzen Prozess durchgegangen sind, bei uns selber geschaut haben, Selbstreflexion gemacht haben, Vergebung von ganzem Herzen gegeben haben, sogar Feindesliebe haben, kommt der Tag, meine Lieben, wo ihr eure Schuldner müsst konfrontieren. Stimmt's? Konfrontation, extrem wichtig, nie ausweichen. Konfrontation haben wir angeschaut und da haben wir gedacht, da würden wir gerne das Open Mic wieder aufbauen, dass jemand für mich übernehmen könnte. Und wir machen eine kurze Zusammenfassung und ich bitte zwei, drei Leute, die jetzt die Serie mitverfolgt haben und wo Gott euch besonders angesprochen hat bei dem Punkt Konfrontation, nehmt doch rasch den kurzen Weg auf euch, schnappt euch das Mikrofon und sagt, was habt ihr gelernt, was habt ihr umgesetzt. Und so haben wir gerade wieder einen kleinen Gleichstand und können auch die Leute mitnehmen, die vielleicht jetzt neu reintunen. Übrigens, alle Online-Hörer von Kanada übrigens, ich sehe ja, woher die überall kommen. Wir haben über 900 Downloads gehabt letzte Woche und Kanada ist eben auch vertreten. Und wir grüßen alle Online-Hörer, ja, und geben ihnen mal einen Applaus. Glory, glory, wir sind gesegnet. Dann würde ich sagen, Open Mic, es ist wie immer der Erste, braucht zwar am meisten Mut, aber er darf zuerst reden. Oder die Erste. Konfrontation? Wer will etwas sagen? Ich weiss, es wird am Schluss, wenn alle reden. Oh, sehr mutig.
Also, ich bin Arbeitgeberin und als Arbeitgeberin muss ich immer wieder Leute, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontieren. Und ich merke einfach, es ist extrem wichtig, dass meine Haltung stimmt. Weil man kann nicht einfach wertend, oder wenn man Leute abwertet oder wertet, wenn man in einer falschen Haltung Leute konfrontiert, dann sind sie auch nicht ehrlich. Und ich merke, wenn meine Haltung stimmt und ich mal einfach ganz offene Fragen stelle, dann kommen auch ganz offene Antworten zurück. Ich habe ganz konkret im Team von jemandem gespürt, dass er auf dem Absprung ist und habe ihn einfach auf das hin einfach mal gefragt. Wie geht es dir? Was sind deine Zukunftswünsche? Wie gerade Papi? Und wir haben ein super Gespräch gehabt. Ich habe in 7 Minuten ganz viel erfahren. Er hat erfahren, dass bei mir da die Welt nicht untergeht, wenn er am Suchen ist. Und wir haben uns total im Guten können einfach so trennen, dass wir uns gesagt haben, hey, wir tun uns jetzt ganz offen weiter einfach mitteilen, wie es weitergeht. Und das war für ihn ein super Erlebnis gewesen und er hat mir wirklich danke vielmals gesagt. Zu merken, dass ich ihm nicht den Kopf abhaue, wenn er weitersucht, weil es für ihn jetzt einfach im Moment Zeit ist, auch zum Weitergehen, sich weiterbilden. Und also die Haltung ist für mich etwas ganz Entscheidendes in diesem Zusammenhang.
Danke vielmals für das gewaltige Zeugnis. Ich würde sogar sagen, das geht noch nicht mal ins Thema Konfrontation rein, sondern es ist einfach ein Störgefühl, eine Wahrnehmung. Du, können wir das mal anschauen, können wir das mal klären. Konfrontation ist tatsächlich Störgefühl, hat sich bewahrheitet, ich habe vergeben und ich muss die Person mit einem Fehlverhalten konfrontieren. Das ist Konfrontation, das ist ein starkes Zeugnis, das steht ganz am Anfang von der Kette im Thema, da ist Störgefühl ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, es ändert jetzt etwas, die Person zieht sich von mir ein bisschen zurück, bin nicht ganz sicher, könnten wir mal einen klaren Tisch machen und dann sprechen wir das an. Aber ihr seht, wie wir Schweizer eigentlich bereits das als Konfrontation einschätzen. Ist es aber nicht. Das ist einfach, wie du richtig gesagt hast, liebevoll die richtigen Fragen stellen, offen, nicht wertend, am Gegenüber eine Chance geben, dass er sagen kann, was eigentlich los ist. Und schon hat sich das Problem geklärt. Jetzt hätte es ja sein, dass der Fall weitergegangen wäre und die Person hätte gesagt, ja nein, weißt du, so wie wir den Laden führen, kann ich niemals dabei sein. Und dort haben einen Fehler gemacht. Und dann hätte man das müssen anschauen, oder? Aber so hat sich das super einfach geklärt und darum starkes Zeugnis. Danke vielmals. Hat jemand noch etwas zur Konfrontation nach Matthäus 18, wo wir das letzte Mal angeschaut haben? Könnt ihr euch erinnern? Hat dann so ausgesehen. Jemand hat gesagt, ich habe eine Konfrontation da mit dem. Das stimmt offenbar immer noch. ist da gerade noch mal ein Beitrag zu dieser Folie? Ist das okay? Sind ihr sicher? Es ist halt schon, also ist alles besser als meine Predigt, wenn ihr redet. Ich gebe die Plattform eben gern. Gern. Übrigens, wenn ihr euch beim Mikrofon platziert, sind ihr nicht auf dem Bild. Das ist ein Vorteil. Oder? Sonst sieht man euch dann.
Konfrontation habe ich nicht so viel gehabt, weil ich, es ist auch schwierig, jemanden zu vergeben. Und dann, ich habe auch mit Gott gesprochen oder geredet. Und das ist, ein Mensch zu vergeben, das kommt nicht von wir selbst. Das nur Gott kann in ihnen, in wir arbeiten, bearbeiten, damit dass wir frei werden. Weil ich kann so sagen, ich habe ihn schon vergeben. Aber es bleibt in meinem Herz. Und wenn mein Herz und mein Kopf bleibt, das bedeutet, dass etwas noch schmutzig da ist. Irgendwie. Dann, ich habe schon Schwierigkeit für jemanden zu vergeben. Lange Zeit habe ich gesagt, jetzt schaffe ich schon vergeben. Und plötzlich kommt wieder in meinen Kopf. Aber jetzt, Gott hat ein Wunder in meinem Leben gemacht. Aha. Gott hat mir eine See gezeigt, so weiß. Ich konnte nichts mehr sehen. Es war einfach so frei, so wie ein Leerraum. Ich habe keine Lust mehr, keine. Also, es ist wie nichts, es ist wie wirklich eine Vergangenheit, dass ich kann nicht mehr. Also, ich habe keine Lust, es ist nichts mehr, es kommt nicht, auch wenn ich wollte. Ich hasse nichts mehr. Weil, also, ich habe so wie ein Lieb auch schon bekommen von dieser Person. Ich habe gesagt, was ist Gott, was ist jetzt das gewechselt? Ich liebe wieder, was ist dann los? Oder was ist? Und dann, also, das war etwas wie eine Usias in meinem Leben, oder? Das ist, was mir von Gott getrennt hat. Weil wenn ich das gemacht habe, dann habe ich Gott also verletzt. Und ich war auch verletzt, weil nachher, dass ich das gesagt oder gesprochen habe, war ich auch nicht wohl. Weil dann bin ich wieder auf dem Boden. Ich habe etwas, das Gedächtnis hat wieder gesagt, ja, hast du wieder, ja. Oder? Konnte das nicht. Ja. Und dann hat mir, also, ich habe schon ein Wunder erlebt, oder? Aber ich habe wirklich bearbeitet und ich denke, dass Gott hat mir geholfen und ich bin wirklich dankbar. Und ich habe auch ein paar Leute, die ich wollte nicht treffen, ich habe Gott gesagt.
Moment, lassen wir das bei dem. Also das Zeugnis ist, du konntest jemandem vergeben und ja. Es gab eine völlig neue Einstellung dir. Da danke ich dir von ganzem Herzen.
Aber diese Konfrontation,
ja.
Habe ein Mensch, dass ich habe nicht gewusst, ob ich wollte, so oder nicht konfrontiert. Und dann habe ich zu Gott gebracht.
Ja.
Er hat mit dieser Person zu mir gekommen, aber war so schnell, dass ich selber habe auch nicht so. Also, wir haben konfrontiert, aber es war ganz friedlich und fertig.
Passt auch, gut. Danke für dieses Zeugnis. Also, ja, danke vielmals. Wenn wir diese Schritte, die wir jetzt in den letzten Wochen wirklich besprochen haben, wirklich ernst nehmen, dann löst sich das Problem oft von alleine. Das ist auch wieder ein schönes Zeugnis diesbezüglich. Komm, ist das. Warte, jetzt fange ich dann an Spanisch predigen, gell, Susanne? Das ist ein Zeugnis in sich selber, dass wenn ihr die biblischen Prinzipien anwendet, dass es überall Exit gibt und dass es eben sehr oft vor der Konfrontation einfach schon eine Lösung gibt. Glory, glory. Gut, da haben wir Konfrontation nochmal. Hört das nochmal nach. Mein Team hat mir gesagt, es ist noch nicht wirklich gegessen. Aber ich weiss nicht, was ich noch mehr darüber sagen soll. Es steht alles in Matthäus 18. Nehmt das ernst. wenn ihr die Vorarbeit geleistet habt und ihr habt den Eindruck, dass euch jemand noch etwas schuldet, dass etwas in Ordnung ist, dass ihr etwas ans Licht bringen müsst, konfrontiert die Menschen. Schlüssel ist Liebe und Wahrheit. Weil das führt dazu, dass das Reich Gottes bauen wird. Das gilt vor allem eben für Gläubige, dieses Prinzip. Kannst du nicht mit deinem Chef und überall anwenden, eins zu eins. Aber mit Gläubigen haben wir hier ein Muster, das funktionieren muss. Und das Prinzip dürfen wir auch in der Welt anwenden. Das sind die gleichen. Konfrontation unter vier Augen ist das erste, was man macht. Wenn es dann funktioniert, geht man in den Wiederherstellungsprozess hinein. Als nächstes kommt Konfrontation mit Zeugen. Wenn die Person das nicht schnallt, habe ich gerade am Freitag eine Situation erlebt. Wir waren in einem Vierergespräch und vier Erwachsene. Und jemand hat geredet. Und eine Person hat das völlig nicht mitgeschnitten, was die Person gesagt hat. Und hat dann angefangen auszuteilen. Und es war wirklich eine komische Situation, weil die anderen drei sind nicht ganz nachher, was macht er jetzt? Und dann haben die drei Personen können das Feedback und spiegeln und sagen, du, ich glaube, du hast das wirklich nicht ganz verstanden, können wir nochmal zurückgehen. Und so ist eigentlich gerade mit Zeugen konfrontiert worden und da hat man eine Situation so retten. Zeugen sind sehr wichtig, Zeugen sind nicht neutrale Leute, die das bewerten, sondern Zeugen sind Leute, die auf deiner Seite stehen und das Elend mitbekommen haben, das Leid mitbekommen haben und sagen zu dem Schuldner, es ist wirklich so. Alles vorher hat man alles schon vorher abgeklärt, oder? Von wegen Ausgewogenheit und so und dieses. Das ist wirklich Konfrontation, ist Konfrontation. Darum hat es so einen langen Anfahrtsweg. Darum geht es in die Selbstreflexion rein, in die Vergebung rein, in die Feindesliebe rein, dass wenn du dann konfrontierst, dass du wirklich auch konfrontierst. Wenn das nicht funktioniert, bring die Sache vor Gemeindeleitung. Mit anderen Worten, bring die Sache vor eine Autorität, die beide akzeptieren. Und dann, wenn das auch wieder nicht funktioniert, kommt es zu einer Trennung. Das ist in den sehr seltenen Fällen der Fall. Meistens kommt es zu einer Wiederherstellung. Und Wiederherstellung möchte ich euch jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Weil das ist eigentlich ganz, ganz eine schöne Sache. Wenn eine Beziehung wiederhergestellt wird, ist sie nachher stärker, als sie je davor war. Ich Gott schaut aufs Herz und wenn ein Herz etwas empfängt, dann führt das automatisch zum Handeln. Jakobus sagt, so wie der Körper ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube tot, wenn er ohne praktischen Handeln bleibt. Also, es geht bei uns, bei Jesus Christus geht es nicht darum, ob du gut meinst, oder ob du ein gutes Herz hast, oder ob du im Grunde genommen ein netter Kerl bist. Es geht nicht um das. Es geht nur darum, wie du am Schluss handelst. Aus dem richtigen Herz raus. Versteht ihr? Er hat es ja gut gemeint. Gilt gar nicht. Bei Gott nicht einmal. Er hat es ja gut gemeint, aber er hat leider nicht danach gehandelt. Versteht ihr? Es gibt ein Gleichnis, wo Jesus sagt, der Mann hat zwei Söhne. Und er sagt dem einen Sohn, oder sagt zu beiden Söhnen, du, gehen wir mal kurz die Früchte pflücken am Äpfelbäumchen. Frei erzählt jetzt nach mir. Der erste sagt, komm nicht in Frage, ich habe keine Zeit. Der zweite sagt, ja Papi, ich mache es gerade. Resultat ist, der sagt, ja Papi, ich mache es gerade, ist nicht gegangen. Und der gesagt hat, komm nicht in Frage, ich habe keine Zeit. Der war später überführt und ist die Arbeit gemacht. Und Jesus fragt, und wer hat jetzt richtig gehandelt? Und natürlich hat der richtig gehandelt, obwohl er Nein gesagt hat, hat er es gleich gemacht. Aber ich sage, wir als wirkliche Söhne und Töchter sollten gar nicht vor die Frage stehen, sondern wir sollten merken, dass der Vater einen Baum hat, wo man pflücken gehen soll. Und wir sollten gar nicht so lange warten, bis der Vater uns sagt, willst du bitte die Äpfel pflücken gehen? Weil wir als Söhne und Töchter den Herzschlag vom Vater kennen und wissen, wenn er etwas auf dem Herz hat, dann tun wir ihm doch das machen. Versteht ihr das? Also im Reich Gottes zählt, wie du handelst, nicht wie du fühlst, nicht wie du denkst, nicht was du gerne hättest und was du gerne willst, sondern es zählt real, was am Schluss auf dem Tisch liegt. Verstehst du? Um das geht's. Und darum ist auch eine Reue ohne Wiedergutmachung keine echte Reue. Also Jesus sagt sogar in Matthäus 3,8 und äquivalent im Lukas 3,8, gerade lustig, gerade das gleiche Nummerli, gleiche Aussage. In Matthäus 3,8 kritisiert er Pharisäer und sagt ihnen Folgendes: Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Durch Taten. In Gottes Reich zählen Taten. Auch wenn Glauben nach etwas tönt, das irgendwo in der Luft ist. Glauben ist irgendwie nicht messbar, oder? Ja, ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube. Aber ich kann euch sagen, der Glaube, den wir leben, der ist sehr real und es zählt, was auf dem Tisch liegt. Und wenn du nur bereust, aber keine Taten folgen lässt, ist deine Reue eben gar nichts wert. Versteht ihr das? Das ist sowas von wichtig. Weil dort, wo die Taten folgen, hat das Wort Gewicht. Ja, ich möchte gern, ich will ja, aber ich kann nicht. Meinst du, für das kommt jemals irgendjemand eine Belohnung über? Ganz im Gegenteil, du wirst an deinen Taten gemessen werden. Egal wie fest das du hast wollen. Weil wenn du wirklich willst, dann wirst du deine Taten ändern. Ich sage euch ein Zeugnis von mir. Bevor ich auf Kanada gegangen bin, bin ich in Lausanne. Ich bin etwa 20 gewesen, mit 19 habe ich Jesus gefunden. Ich bin in jenes Zeug verstrickt gewesen, unter anderem bin ich ein starker Raucher gewesen. Und ich wollte immer aufhören rauchen. Ich habe immer gesagt, ich will aufhören rauchen, es ist nicht gut, es ist vom Teufel, es ist Sünde, es ist nicht okay, es geht nicht. Ich habe sogar gefastet, dass ich aufhören rauchen kann, ausser ich habe immer noch weiter geraucht. Ich bin sogar in dem Haus, wo ich gelebt habe, zum alten Grossmütterli, so ein Pension, eine christliche Pension, zum alten Grossmütterli, wo gegangen und gesagt, willst du nicht für mich beten, dass ich aufhören rauchen kann? Ich habe gefunden, ich mache einiges, dass ich aufhören rauchen kann. Und dann bin ich wieder mal draussen gehockt vor dem Haus und habe eine geraucht. Und dann kommt der Jugendleiter dort und sagt, Hansi, wie geht's dir? Sag ich, ja, eigentlich gar nicht so gut, weisst, ich bin immer noch am Rauchen, aber ich will ja gar nicht. Habe mich irgendwie noch gut gefühlt dabei, dass ich es eigentlich noch erkenne, dass es nicht gut ist. Und wisst ihr, was der mir sagt? Der Frechhagel. Du willst ja gar nicht. Du willst ja gar nicht. Ich dachte, hey, was, du willst ja gar nicht? Du bist ein Wahnsinniger. Wieso sage ich es denn? Wieso lege ich es denn offen? Wieso gehe ich dann zum alten Mütterli, dass sie für mich betet? Wieso faste ich denn, dass ich aufhören kann rauchen? Und jetzt kommst du und sagst, ich will gar nicht. Aber er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt, ich kann gar nicht wählen. Weil Rauchen ist nicht so ein grosser Feind. Das ist ein lächerlicher Feind, den kann ich mit dem kleinen Zehen verdrücken. Aber du musst wählen und du musst die Taten zeigen, was auf dem Tisch liegt, das gilt und das andere gilt nicht. Ich könnte 100 Jahre lang sagen, ich will gerne, aber ich kann nicht. Es ist so mächtig, aber mein Herz stimmt schon. Versteht ihr, über was ich rede? Ich will mit einem Wisch eine ganze Mentalität wegräumen. Und sage, es kommt nicht auf dein Herz drauf an, sondern auf deine Taten. Weil deine Taten entspringen deinem Herz. Und wenn jemand dein Herz will lesen will, dann muss er auf deine Taten schauen. Versteht ihr? Du kannst nicht sagen, meine Taten sind schlecht, aber mein Herz ist gut. Nein, so wie der Körper ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube tot, wenn er ohne praktisches Handeln bleibt. Amen. Amen. Das ist die Grundlage von der Wiedergutmachung. Das ist eine absolute Grundlage. Wiederherstellung, der Prozess, den wir jetzt anschauen, hat, so wie ich ihn verstehe, drei Aspekte. Der erste ist Vergebung. Der ist aber schon passiert an dem Zeitpunkt. Du hast deinem Schuldner schon vergeben, du liebst sogar deinen Feind, du segnest ihn. Das bedeutet aber noch nicht, dass du versöhnt bist. Weil eine Versöhnung ist erst möglich, wenn der dir Leid angetan hat, Verantwortung übernimmt für das Leid. Und wenn der dir, an dir schuldig geworden ist, die Verantwortung nicht übernimmt, dann hast du ihn zwar vergeben, aber es ist keine Versöhnung möglich. Habt ihr das auch mitgeschnitten? Darum gibt es so viele Leute, die nicht vergeben, weil sie meinen, sie müssten dann gerade versöhnt sein und mit ihrem Peiniger wieder zu Morgen essen. Das verlangt niemand von dir. Niemand. Wichtig ist, dass du vergisst, dass deine Seele rein ist, dass zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist. Wiederherstellung braucht eine Wiedergutmachung, damit es zur Versöhnung kommt. Die Wiedergutmachung ist teuer zur Versöhnung. Ich möchte euch das anhand von einem Beispiel sagen. Es ist ein Kreislauf und im Lukas 11 wird der Kreislauf von Jesus so gut dargelegt in einem anderen Thema, in einem anderen Themenkreis. Lukas 17, Vers 11. Und zwar hat Jesus geheilt. Er hat geheilt auf dem Weg nach Jerusalem, kam Jesus und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen, wie sie krank sie sind, anstecken und riefen: Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an, forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Schon Hammer, oder? Sie sind krank. Jesus versteht, sie möchten, dass er sie heilt. Und da ist ein gewisser Sicherheitsabstand, wo alle Aussetzungen haben müssen einhalten. Sie haben müssen winken, damit niemand zu nahe kommt, damit sich die Zeug nicht ausbreitet. Und Jesus sagt zu den kranken Männern und Frauen: Geht zum Priester euch zeigen. Das ist vergleichbar heutzutage. Gang zum Arzt und mach ein MRI. Gang röntgen. Gang ihn durchchecken lassen. Und schau, was er sagt. Also Jesus hat da wirklich mit den Ärzten zusammengeschafft, sozusagen. Es war einfach der Priester, der das hat bestätigen musste. Er sah sie an, forderte sie auf, geht zu den Priestern, zeigt ihnen, dass sie geheilt sind. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ist das nicht wunderbar? Wie Jesus sein Wort halten tut. Er ist so vertrauenswürdig. Und wenn dir Jesus etwas sagt, mach Seb oder mach dieses oder mach jenes, das ist der erste Moment, wo du dein Denken wirklich abschalten kannst. Dann mach's. Weil wenn ihr meine Worte tut, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen, Johannes 8. Wenn Jesus sagt, vergib, da rede ich jetzt nicht von irgendeiner komischen Offenbarung durch den Heiligen Geist, sondern was das Wort Gottes sagt, wenn Jesus sagt, vergib deinem Schuldner, dann kannst du dein Hirn abschalten und vergib. Weil erst wenn du vergeben hast, wirst du verstehen, warum du hast müssen vergeben. Und so haben auch die, und das sage ich selten, kannst du dein Hirn abschalten, eigentlich noch nie gesagt, aber an dem Punkt müssen wir Jesu Wort über unsere Emotionen setzen. Und die Aussetzungen wären nicht geheilt worden, wenn sie anfangen zu debattieren hätten. Was sollen wir jetzt sagen? Wir sehen ja immer noch gleich aus. Die haben Ehrfurcht gehabt, die haben es gemacht. Und siehe da, sie sind geheilt worden. Und so wirst auch du geheilt. Und bist geheilt worden. Und schau, was passiert. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Einer hat gedacht, das gibt es ja nicht. Lobte er Gott, warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien, das hat noch einen tieferen Hintergrund. Jesus fragte, habe ich denn nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Weshalb kommt nur einer zurück, dazu noch ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter sagte er aber, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Oder andere Übersetzung, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist jetzt der grosse Unterschied bei diesen 10 Aussetzungen. 9 sind geheilt worden. Nein, 10 sind geheilt worden, Entschuldigung. 10 sind geheilt worden. Einer ist gerettet worden. Warum ist nur einer gerettet worden? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, was passiert ist, bei dem, der gerettet worden ist. Bei ihm ist das, was er erlebt hat, ein bisschen tiefer gegangen als bei den anderen. Ein bisschen tiefer. Die anderen haben zwar sich am Priester gezeigt, aber bei dem, der gerettet worden ist, ist es noch etwas tiefer gegangen und sein Glaube hat ihn zum Handeln geführt. Und er hat gewusst, jetzt muss ich schnurstracks zu dem Jesus zurückgehen. Das hat Jesus denen nicht gesagt, dass sie das müssen. Verstehst du? Und so ist es auch bei der Wiedergutmachung. Niemand diktiert dir, was du zu tun hast, wenn du eine Seele verletzt hast. Niemand sagt dir, was die Massnahme ist, wie du deiner Frau kannst begegnen, wenn du an ihrer Schuldig geworden bist, wie du deinem Arbeitskollegen oder deinem Chef kannst begegnen. Gewisse Sachen liegen auf der Hand. Aber die wirklichen Volltreffer, die liegen in der Offenbarung bei Jesus. Und die werden aktiviert durch deinen Glauben, durch einen Glauben, der sich bestätigt, durch Handeln. Amen. Gott liebt handelnde Menschen. Er hasst Faulpelz. Er kann es nicht haben, wenn die Leute faul rumliegen und nichts machen und sogar noch religiöse Reden schwingen und sich religiös betätigen. Gott will Menschen, die handeln, handeln, handeln. Weil die Welt braucht Menschen, die handeln, die umsetzen, die verstehen, gehen, machen. Jawohl, das ist das Gospel. Das ist das Evangelium. Und das ist die Grundlage, die ich mit euch anschauen möchte. Was heisst denn das ganz praktisch wieder Gutmachung? Und es ist immer die Situation, dass dir etwas passiert ist. Aber natürlich kann es auch sein, dass du jemand anderem Schaden zugefügt hast. Wiedergutmachung heisst das allererste Mal, dass du den materiellen Schaden ersetzt. Ich meine, was ist das für ein Kollege, der dein Auto auslehnt und mit einem riesen Kratz zurückbringt und sagt, ja du, es tut mir mega leid, es hätte schlimmer kommen können. Ich konnte gar noch ausweichen. Ist okay, gell? Sorry noch. Das ist nicht wirklich Versöhnung, oder? Der Einzige, der sagen kann, du lass den Kratzen kratzen, bist du. Weil das Auto dir gehört. Aber wenn du einforderst, dass der Kratz geflickt wird, dann bist du nicht irgendein gitziger Typ. Knauseriger Kerl. So, das ist dein Recht. Es ist kaputt gegangen. Verstehst du? Und somit, das allererste, ersetzt den materiellen Schaden. Wenn einem eine Eckenzahl rausschlägst, aus Versehen, weil die Tür ein bisschen schnell aufmachst, zahlen den Selbstbehalt von der Krankenkasse. Greif in die Tasche, lass dich etwas kosten, lass deine Schuld in bare Münze auszahlt sein. Nur was auf dem Tisch liegt, hat einen Wert. Verstehst du mich? Ja, es tut mir leid, du kommst da schon zu schlagen. Gott wird schon schauen für dein Auto. Nein. Wirkliche Wiedergutmachung bedeutet, ich lasse mich das etwas kosten. Cool, he? Werden wir nachher anschauen. Das zweite, seelische Wunden. Ein bisschen schwieriger. Seelische Wunden haben kein Preisschild dran. Du weißt nicht, wie viel. Aber bei den seelischen Wunden kannst du die auch nicht heilen in dem Sinn. Du kannst das nicht abschliessend machen. Aber du kannst einen Beitrag haben. Und wenn eine Person dir einen Schaden gemacht hat und eine seelische Wunde zugefügt hat, dann ist eine Versöhnung erst möglich, wenn die Person zu dir kommt und auf irgendeine Art und Weise dazu beiträgt, dass deine Wunde geheilt wird. Stimmt's? Aber das steht nie nicht drin. Wir haben nicht ein Gesetzbuch, was heisst, wenn du das und das gemacht hast, musst du das und das machen. Das steht im Alten Testament. Geht's immer um Materielles, oder? Bei uns geht es darum, dass der Glaube dich zum Handeln verleitet. Darum meine Frage, wem hast du zuerst verletzt? Was ist deine Gegenmassnahme? Oder was denkst du, wer angemessen für jemanden, der deine Seele verletzt hat, damit wieder eine Versöhnung passieren kann? Ich kann dir sagen, wenn das Angebot kommt, dann wird die Beziehung besser sein als je zuvor. Eine Art und Weise habe ich da separat aufgeschrieben, weil es sehr oft um Verleumdung geht, ist der Ruf wiederherstellen. Wenn jemand deinen Ruf ruiniert, wenn jemand dich mobbt, wenn jemand im Geschäft falsche Sachen über dich erzählt, wenn jemand dich blöd darstellt, kann doch das nur wieder gut gemacht werden, wenn die Person auch ansteht und sagt, bei den Leuten, wo sie Falsches verbreitet hat und sagt, schau, das war falsch, die Wahrheit ist das. Ich habe die Person schlecht dargestellt, ich habe sie falsch dargestellt. Ich will euch sagen, ich nehme das Ganze auf mich, der Fehler ist bei mir, die Person trifft keinerlei Schuld. Ist cool, oder? Das ist Wiedergutmachung. Dort, wo Wiedergutmachung passiert, in dieser Tiefe, dort kann echte Versöhnung passieren. Echte Versöhnung. Und das müssen wir anstreben. Gang keine falsche Versöhnung ein. Du musst immer davon ausgehen, die jetzt erst jetzt reintunen und denken, das sind harte Worte. Wir sind einen langen Weg gegangen. Wir haben vergeben. Wir lieben unseren Feind. Wir haben den Fehler zuallererst bei uns gesucht. Wir haben gesagt, das kleine bisschen, was Schuld bei mir ist, das schaue ich als 100% an. Und ich bringe das in Ordnung. Immer in Auge behalten. Jetzt sind wir am Punkt der Konfrontation. Und wenn du dich jemand konfrontiert, dann erwart, dass er den Schaden wieder gut macht. Teste das. Du kannst ja dann immer noch sagen, nein, ist okay. Weißt du, musst mir jetzt kein neues Auto kaufen. Es kostet dich. Aber teste das. Erwarte das, mach das Pokerface, schau an. Sag, okay, du weißt, was das bedeutet, oder? Bedeutet für dich drei Wochen gratis arbeiten für mich? Das, nein, so habe ich es im Fall nicht gemeint. Weißt du, du bist doch Christ, du musst doch vergeben. Ah ja, ah ja. Hast du auch schon gehört? Versteht ihr jetzt, auf was es rausläuft? Auch wenn wir schuldig sind, wir wollen das nicht billig abhandeln. Wir wollen die Meilen gehen, wir wollen den Weg gehen, um das Problem in Ordnung zu bringen. Auch in der Ehe, überall, vor den Kind, egal wo. Egal, wenn du das Gesicht verlierst, du gewünschst es vor Gott. Bring in Ordnung, was du falsch gemacht hast und gang in keine falsche Vergebung und Frieden hinein. Ich hoffe, du verstehst das, was es bedeutet. Es heisst nicht, dass du mit dieser Person auf Kriegsfuß stehst. Aber Versöhnung passiert dann, wenn die Treue echt ist. Und sonst ist es im falschen Frieden. Ich will dich gerade öffnen für ein, zwei Rückmeldungen, Fragen vielleicht. Könnt ihr das fassen? Kann man das verstehen? Und in welchem Zusammenhang sagst du das jetzt? Die Person hat gesagt, es ist wichtig, dass wir, auch, dass wir dürfen Fehler machen dürfen. Sagst du das in Bezug, dass wir im Wiederherstellungsprozess vielleicht mal einen Fehler machen? Oder dass wir handeln und nicht verstehe ich dich so, dass wir nicht sagen sollen, wir tun nicht handeln, weil wir Angst haben, wir machen einen Fehler. Also der Beitrag, den wir jetzt hören, die ist einfach auch jemand, der sagt, schau, lass dich nicht aufhalten beim Handeln. Vielleicht machst du nicht alles korrekt richtig, aber im Handeln machst du schon mal grundsätzlich richtig. Und das Wort Gottes bestätigt das in jedem einzelnen Fall. Weil dort kommt dein gutes Herz, ich habe es gut gemeint, zum Ausdruck in dem, dass du handelst. Und es kann sein, dass dann noch mehr folgt. Nochmal eine Stimme. Wenn es gegenüber Konfrontation nicht will, kannst du nur vergeben und deinen Feind, wenn es so weit kommt, lieben. That's it. That's it. Und dann kommt das Wort in Kraft, so viel es an euch liegt, tut alles, damit die Mitmenschen im Frieden sind. Du hast deinen Beitrag da. Das Problem ist natürlich nicht ganz vom Tisch, ist klar, besonders wenn es jemand nahe ist. Aber Konfrontation, wenn die abgelehnt wird, wird das respektiert. Auf jeden Fall. Danke vielmals. Habe ich schon ein paar Mal angetönt, dass das, was wir jetzt lernen, ein Prinzip ist, das überall funktioniert, aber du kannst es nicht einfordern. Wenn wir jetzt hier in der City Church in ein Problem hineinlaufen, oder? Zwei fangen an zu streiten, dann sind die Leute, die hier in der City Church sind, sind unter Autorität, die sie freiwillig gemeinsam gewählt haben, nämlich ihre Gemeindeleitung. Sonst wären sie nicht da, sonst würden sie mir nicht zuhören und das Susanne und uns allen. Aber ihr respektiert unseren Dienst und somit ist es eben möglich, dass es von uns kommt und dass wir können unsere Meinung, unseren Ratschlag abgeben. In der Welt kannst du das nicht voraussetzen und somit ist, ich denke jetzt gerade, eben, wenn es nicht Christ betrifft, ist einfach Vergebung und Feindesliebe ist extrem wichtig, weil das löst auch das Herz bei ihnen, dass sie für eine Versöhnung nachher parat sind. Du kannst es aber nicht einfordern. Aber bei Christen, gemeinsam in der gleichen Church, kannst du das wirklich den Weg gehen. Du kannst den Weg gehen und es gibt einen Frieden in Kirche. Danke für die Frage. Ich möchte euch das anhand von Zachäus nochmal zeigen, es gibt recht viele Beispiele in der Bibel von Wiedergutmachung. Ich kann eigentlich noch mehr vorbereiten, aber wir nehmen jetzt einfach den Zachäus. Zachäus ist ein kleiner, dicker, zusammengeflickter, ein Zöllner, ein meistgehassten Banker, wirklich der, den man nicht gerne hatte, aber man war gleich mit ihm zusammen, weil er hat Kohle hatte. Er hat Kohle gehabt, er konnte finanzieren. Aber gern hat man ihn nicht gehabt. Er war ein Jude, aber er hat paktiert mit den Römern, mit dem grossen Feind. Und er hat eine Zollstelle übernommen. Das war eine Barriere, die es dort an den Weg hatte. Und jeder, der durchgelaufen ist, musste zahlen. Und er war der Chef über die Zollstelle. Er musste den Römern einen gewissen Beitrag zahlen. Dann hat er die Zollstelle gepachtet, Franchise. Und dann hat er abkassiert. Und für das haben dann alle gehasst. Aber sein Herz, hat eben doch Gott gesucht. Das ist das Schöne. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho, Lukas 19. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Ich habe es immer bildlich vor mir. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als er dort Jesus vorbeikam, so entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Wow, wie hat er jetzt mich wieder gesehen? Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei Gaunern und Betrüger ein. Oh, Jesus hat seinen guten Ruf aufs Spiel gesetzt, dass er bei dem Zachäus einkehren konnte. Aber er hat gesehen, der Zachäus, er hat nicht nur glauben, er hat auch Taten folgen lassen. Was war seine Tat? Auf den Maulbeerbaum klettern. Du kannst Gott sogar beeindrucken, indem du auf einen Maulbeerbaum kletterst. Du musst es einfach im richtigen Moment machen. Nicht, dass jetzt alle auf den Strassenlampen klettern. Aber er hat gehandelt. Er hat Jesus gesehen. Er ist nicht einfach dort. Und er hat gehandelt. Und Gott hat das so berührt. Das ist eben das, was du vorher gesagt hast. Ja, ja, ist vielleicht nicht die schlauste Idee auf dem Maulbeerbaum. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es eine andere Idee gegeben. Aber er hat etwas gemacht. Und Gott hat es gesehen. Und so sieht er auch Gott. Sieht auch Gott deine Tat. Er sieht, was du machst. Und er segnet es. Und er belohnt es. Ja, Jesus hat zu ihm willen. Zachäus aber sagte zu Jesus: Herr, oder ohne dass irgendwie Gott kommt gerade auf den Punkt: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Verstehst du? Das ist eine Wiedergutmachung, wie es Gottes Herz berührt. Das ist eine Wiedergutmachung, die passiert, wenn Jesus dir in die Augen schaut. Das ist eine Wiedergutmachung, die passieren muss zwischen den Ehepartner, in Familie, zwischen dem Chef, am Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft, möglicherweise in der Church. Das ist eine Wiedergutmachung. Jemand begegnet Jesus und plötzlich wird ihm bewusst, was sein Schuldanteil ist. Er belässt es aber nicht bei dem, sondern er sagt: Und jetzt wird gehandelt. Und der Zachäus sagt erstens schon mal: Die Hälfte von meinem Vermögen verschenke ich schon mal den Armen, oder? Einfach so. Weil ich Jesus begegnet bin. Weil Jesus mir begegnet. Ist das nicht der Hammer? Wow, was ist das für ein Handeln? Was denkst du, ist der Zachäus nachher ärmer oder reicher gewesen? Oh, er ist viel reicher gewesen. Er ist so gesegnet worden von Gott. Er hat auf den Scheck ausgestellt. So, da! Wow, die Leute um ihn herum, die Pharisäer. Bam! Der Banker! Er trillt durch! Er verschenkt sein Vermögen! Er hat eingesehen, dass er schlecht gehandelt hat. Das hat er gemacht. Und dann sagt er: Und übrigens, wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Jetzt hoffe ich nur für ihn, dass er nicht... Sonst ist er nämlich dann bald pleite. Die Hälfte hat er schon weggegeben. Aber ich könnte ganz sicher sein, dass er vierfach zurückzahlen musste. Und er hat vierfach zurückgezahlt. Und wisst ihr, jedes Mal, wo der Zachäus wieder umgeben konnte, ist ihm ein bisschen leichter geworden. Oh, danke vielmals. Danke vielmals, dass ich dir das umgeben darf. Danke vielmals, dass ich dir das umgeben darf. Verstehst du, das ist echte Wiedergutmachung. Und ich bin schon vielfach in der Position gsi, wo ich dürfen müssen wieder Gutmachung leisten. Und am Anfang ist es bitter. Du denkst, nein, was, das kostet mir jetzt ein bisschen viel, das kann ja gar nicht sein. Das geht ja gar nicht. Und du kommst vom Herrn die Idee über, was es eigentlich wäre, was du jetzt müsstest leisten. Aber nachher sagst du, ja, das stimmt. Du schaust Jesus in die Augen und sagst, das ist es, ich mache es. Und du gehst zu diesen Personen und du fängst es an umzugeben. Sei es materiell, sei es finanziell, sei es Hilfe, sei es Unterstützung. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum Menschen zu segnen. Ja, und der Zachäus ist durch das gerettet worden. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Auch da wieder. Durchs Handeln wirst du gerettet. Durchs Handeln. Natürlich durchs Glauben. Aber dein Glauben muss sich im Handeln bestätigen. Der Jakobus geht so weit, sagst du, glaubst an Gott? Ja, das machen Dämonen auch. Die glauben auch, dass es einen Gott gibt. Aber sie handeln nicht danach. Aber wenn du an Gott glaubst, handle danach. Weil das bestätigt und multipliziert deinen Glauben. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Halleluja. Das ist das Prinzip von der Wiederherstellung. Vergebung geht voraus, Wiedergutmachung ist ein wichtiger Teil und dann kann echt Versöhnung passieren. Und da möchte ich jetzt dich auch fragen, ja, wo bist du in einer Situation, wo du einen falschen Frieden angeboten hast? Wo du gesagt hast, ja, ist schon gut. Nimm das nochmal vor Gott, bring es nochmal vor Gott. Ich sage nicht, dass du unbarmherzig jedem musst einfach ausquetschen, bis er dir alles zurückgezahlt hat. Aber er müsste bereit sein, bevor du ihm erlässt. Verstehst du den Punkt? Wenn mir mein Sohn 4 Franken schuldet, dann muss er mir bereit sein, das umzuzahlen. Er kann nicht einfach davon ausgehen, ja, es ist der Papi, der hat ja noch mehr von denen. Gut, sind jetzt schon ein bisschen älter, oder? Aber sie klein waren, ja, der... Nein, der muss bereit sein, das umzuzahlen. Und wenn er bereit ist, das umzuzahlen, kann ich immer noch sagen, ja, Palz, Palz. Aber nicht darauf spekulieren. Schuld muss beglichen werden, meine Lieben. Versteht ihr das? Dann ist ein echter Frieden möglich. Auch in Ehepaar. Auch in der Kirche, überall. Wo Schuld passiert ist, schaut, ist die Person bereit, den Schaden wieder gut zu machen. Und du kannst dann immer noch grosszügig darauf verzichten. Und das empfehle ich auch. Aber nicht vorher. Nicht vorher. Versteht ihr den Punkt? Nicht vorher. Und so ist es auch bei dir. Wenn du jemandem etwas schuldest, frag Gott, was ist dein Beitrag und bring es ganz in Ordnung. Du musst einen Ruf wiederherstellen. Hast du schlecht über jemanden geredet? Okay, kostet dich vielleicht einen halben Tag Arbeit, bis du jeden kontaktiert hast und das in Ordnung gebracht hast. Habe ich gehört. Ja, es kostet dich Arbeit, aber es ist so gut. Wenn du Leute schauen und sagst, hey, weißt du, jetzt habe ich über XY hat euch erzählt vor 2-3 Wochen und weißt, es hat zwar ein bisschen schon gestummen, aber weißt, ich habe es so dargestellt, dass ich am Schluss gut dastehe und der schlecht. Das ist falsch gewesen. Stimmt nicht. Es ist eine wunderbare Person, hat das und das und das für mich gemacht. Und ich habe mich einfach wollen, auch bei dir das richtigstellen. He? Das 20 Mal machen. Es braucht Zeit, oder? Aber es ist gut. Es ist so gut. Ja. Und ich möchte euch zum Schluss, zum guten Schluss, einfach sagen, was es bedeutet, wenn ein Mensch in das hineingeht. Wenn die wunderbare Geschichte vom Sohn, der zurückkommt, im Lukas 15. Lukas 15, wir werden heute ein bisschen weniger. Wir haben natürlich einen mega Vorlauf gehabt heute. Das müssen wir offen zusagen, gell? Wir offen zugeben. Wir werden ein bisschen weniger worshipen wegen dem. Lukas 15. Der Sohn verprasst am Vater sein Vermögen. Das ganze Erb tätscht da durch. Mit Huren, mit Drogen, mit allem Möglichen. Er ist am Schluss so arm und so krank, dass er Säu hütet. Und er fängt an zu bereuen. Vielleicht hat er angefangen zu bereuen aus der Not heraus, weil es ihm so schlecht geht. Aber die Reue ist immer echter und intensiver und tiefer geworden, bis er sich gesagt hat, ich gehe zurück zu meinem Vater. Aber ich biete mich ihm als Knecht an. Ich komme nicht einfach so und sage, da bin ich wieder, können wir reden, Papi? Nein. Er ist im Dreck gehockt und er hat gewusst, ich gehe zurück zu meinem Vater und ich sage, Vater, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Nimm mich als dein Knecht. Ich biete mich an. Das bedeutet, ein Leben lang gratis arbeiten für den Daddy. Verstehst du? Das Recht abgeben. Das war sein Angebot. Und weil er so ein Angebot im Herz hatte, hat es ihn richtig gezogen ins Vaterhaus, weil er gewusst hat, ich habe etwas, ich komme nicht mit leeren Händen, ich habe eine Wiedergutmachung. Er kommt zum Daddy und der Daddy könnt die Geschichte nachlesen. Er rennt auf ihn zu und alle, die sich ein bisschen auskennen, weiss, damals ist ein Patriarch nicht gerannt und alles. Er hat alles vergessen, der Vater. Sein Herz ist durchgebrannt. Und er ist seinem Sohn entgegen und hat ihn umarmt und hat ihn geküsst. Und er hat gesagt, oh, Jungs, holt den besten Ring, schlachtet das Kalb, bringt Kleider, mein Sohn ist da gewesen und jetzt ist er wieder da. Ich habe ihn verloren und jetzt ist er wieder da. Und der Sohn sagt, Vater, ich bin nicht für das gekommen, ich wollte dein Knecht sein. Ich wollte dir dienen. Aber der Vater hat ihn zum Sohn gemacht. Und so ist es auch bei dir, wenn du heute Morgen zu Jesus Christus kommst. Komm in dieser Haltung wie der verlorene Sohn, komm als Knecht und sag, da bin ich. Hey, ich gebe alle meine Rechte auf. Ich habe es vergamed. Im Grunde genommen habe ich es vergamed, aber ich bin da, ich will einfach in deiner Nähe sein, ich will irgendwo dich ab und zu mal sehen. Ich will dir dienen, Gott. Ich will dir dienen. Verstehst du? Taten, ein Herz und ich will dir dienen. Es ist egal, was mich kostet. Ich will da sein bei dir, Vater. Ich will kommen, ich bin da. Ich lege alle meine Ansprüche ab, die ich habe. Ich super Christ, ich genialer, zu gut behandelnder Sohn Gottes. Nein, ich bin der Kleinste, ich bin da, Vater. Ich will dir dienen. Versteht ihr die Botschaft? Und der Vater kommt und er umarmt dich und sagt, ja, das ist alles gut und du wirst mir dienen. Aber du wirst mir als Sohn dienen. Und ich nehme dich auf. Und ich gebe dir alles zurück und mehrfach zurück. Und du sollst wieder an meinem Tisch sitzen. Und deine Schuld ist vergeben, mein Kind. It's over. Das ist die Liebe vom Vater. meine Lieben. Und die Liebe vom Vater, die kommt durch Wiederherstellung. Durch Vergebung, Versöhnung, Wiedergutmachung, alles zusammen. Und das ist jetzt noch die Botschaft für die, die heute zum Vater zurückkommen. Mach es von ganzem Herzen. Komm zurück. Lass dich so etwas kosten. Und du wirst als Knecht auftreten, antreten und du wirst als Sohn empfangen. Und das ist das, was man Gnade nennt. Halleluja. Und ich bitte schon mal die Band jetzt on stage. Wir werden das Thema abschliessen mit den Beziehungen. Wir werden das nächste Mal werden wir ein Thema haben. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ganz ein spannendes Thema. Und in dem, dass wir das jetzt abschliessen, ja, ist wirklich jetzt auch bei uns, wenn die Hausaufgaben noch nicht gemacht sind, die zu machen. Die Botschaft ist klar und deutlich. Sie ist da, sie liegt auf dem Tisch. Und wenn du anfängst zu handeln, dann ist Gott mit dir. Und er wird dir gelingen geben. Und da bitte ich jetzt zuallererst für alle, die ja, in dem Minus stehen, dass er jetzt sagt, ja gut, die Serie ist fertig, nächsten Sonntag wird nicht mehr eingeheizt diesbezüglich. Haben wir ein neues, schönes Thema. Aber ich mache es, ich mache es. Einverstanden? Und jetzt kannst du dich Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, lass mich nicht los, bis ich es erledigt habe. Ich will jetzt nicht vergesslich werden. Ich will jetzt nicht mich umtrüllen und etwas Neues. Nein, ich will das in Ordnung haben. Vater, ich danke dir für alle Beziehungen, die schon in Ordnung gekommen sind. Vater, ich danke dir für alles, was du schon gemacht hast. Und ich bitte dich jetzt für uns als Church, als Lieb, dass wir die letzten Meilen auch noch gehen können, bis alle Beziehungen, so viel es an uns liegt, in Ordnung ist. Dass wir unseren Teil können beitragen können. Dass wir unseren Balken können aus dem Auge rausziehen können. Dass wir können vergeben können. Dass wir können Feindesliebe empfangen können, die höher ist als unser Verstand. Dass wir aber auch bereit sind, unsere Schuldigen zu konfrontieren. Und dass wir bereit sind, auch in die Wiederherstellung hineingehen. Und dort, was uns betrifft, danke Jesus, dass wir auch dort jetzt angeschoben werden, dass wir unseren Beitrag vollständig abschliessen können. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in unsere Beziehungen hineinredest. Überall. Überall. Mit deiner Weisheit und danke, dass du uns leitest, Herr, durch deinen Geist und dass wir die besten Sachen einfach von dir empfangen können. Die besten Ideen leist du uns einfach ins Herz und gibst uns Frieden darüber. Dass wir Handelnde sind. Danke, Jesus Christus. Ich will für alle beten, die Jesus Christus jetzt begegnen wollen und sagen, hey, ich komme zu dir, König, ich komme zu dir, Vater. Ich bin nicht so gut, wie ich gemeint habe. Ich habe es erkannt. Ich bin da, um mein Leben dir zurückzulegen. Ohne Erwartung. Einfach so, ein weißes Blatt unterschreiben. Und der Vertrag wird nachher aufgesetzt. Das ist Hingabe. Das hat Jesus auch für dich gemacht. Er hat sein Leben für dich gegeben. Gar nicht gewusst, wie du darauf reagierst. Ob du reingingst oder ob du annimmst. Das wollen wir jetzt auch machen. Und wenn dich das betrifft, dann sprich das Gebet mit mir. Vater, ich komme heute zurück zu dir als verlorener Sohn, als verlorene Tochter. Heimkehrend. Mein Herz ist schwer geworden, als ich in der Ferne war und ich weg von dir war. Ich komme jetzt heim zu dir. Ich habe keine Ansprüche, dass ich einfach bei dir sein darf. Und von deiner Güte einfach auch in deiner Gegenwart sein, deine Güte sehen und im Kreis von deiner Güte stehen. Ich gebe mein Leben an und du weißt, ich bekenne meine Schuld, ich habe keine Ausreden mehr, keine Rechtfertigungen. Nimm es auf mich. Und danke, Vater, dass du mich tatsächlich als Sohn und als Tochter annimmst. Mehr als das, du lässt mich ein, jetzt wieder an deinem Tisch zu sitzen. Ich darf in deinem Haus ein- und ausgehen, ich darf bei dir an der Brust sein, ganz nah bei dir, Vater. Du hast mir einen neuen Ring, einen Siegelring gegeben, ein neues Kleid und du machst es Festmahl. Ich bin überwältigt. Der Heilige Geist möge dich erfüllen, wenn du das gebetet hast. Er möge dich erfüllen und stärken für das neue Leben, das du mit Jesus empfangen hast. Halleluja. Wir singen einen Song, wir gehen nachher in die Informationen und die Band wird nachher selbstverständlich noch da sein und wird weiter mit uns worshipen. PlayStation ist auch da. Mega Freude, wenn ihr Gebet empfangt. Das Abendmahl ist da. Die, die ihre Vaterbeziehung nochmal neu besiegeln wollen, machen das mit Brot und Wein. Sie sind gesegnet.